für mich ist die Suchterkrankung eine Erkrankung des Menschen, die aus meiner Sicht in das gesamte Erkrankungsspektrum hineingehört. Das Trennen der Patienten führt zu einer Stigmatisierung. Ich muss ganz ehrlich sagen, psychische Auffälligkeiten erlebe ich auch bei nicht abhängigen Patientinnen und Patienten. Also auch da erleben wir ja zunehmend Aggressivität. Da ist der suchtabhängige Patient oder der Substitutionspatient manchmal sogar ruhiger als manch anderer Patient.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch Dr. Lipp. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Isabel Olela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Bei mir ist meine Kollegin Dr. Anja Braunwart. Hallo Anja.
Hallo Isabel.
Wir sprechen heute über ein Thema, vor dem viele Ärztinnen und Ärzte eher etwas zurückschrecken. Die Substitutionstherapie in der Hausarztpraxis. Wir reden darüber, wie die Betroffenen wirklich sind, wie sich die Therapie in die Praxisabläufe implementieren lässt und welche Komorbiditäten man auf dem Schirm haben muss. Zu Gast ist der Suchtmediziner und Hausarzt Erik Bodendieck. Normalerweise kennt man ihn als berufspolitische Größe, unter anderem als Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer. Hallo Herr Bodendieck, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo Frau Lila, hallo Frau Kollegin.
Hallo Herr Bodendieck.
Es spezialisieren sich nur sehr wenige Hausärztinnen und Hausärzte auf die Suchtmedizin. Bundesweit gibt es laut Bundesopiumregister nur rund 2400 substituierende Ärztinnen und Ärzte. Und diese 2400 versorgen über 81.000 Personen. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, sich auf Suchtmedizin zu spezialisieren und die Ersatztherapie anzubieten?
Das ist eine interessante Frage, weil der Weg dahin gar nicht so ohne gewesen ist oder nicht so einfach gewesen ist. Ich habe vor langer Zeit die suchtmedizinische Grundversorgung erworben, weil ich Interesse hatte daran, mich vertieft mit dem Thema zu befassen. Und letztlich war es dann am Ende so, dass ich aber erstmal die Anmeldung zur Teilnahme am Substitutionsprogramm nicht durchgeführt habe. Und eine junge Patientin, die gar nicht wegen Suchtabhängigkeit in Behandlung war mit Polamidon, sondern wegen Schmerztherapie kam, die hat mich dann veranlasst zu sagen, okay, ich melde mich mit an im Programm und habe auch gesehen, weil ich das ja betreue, hier in Sachsen ein Stück weit, dass wir da sehr großen Nachholbedarf haben. Und dieser Gap, den ich gerade beschrieben habe, dass also sehr viele die suchtmedizinische Grundversorgung erwerben als Bezeichnung oder als Zusatzbezeichnung und sich dann aber nicht im Programm anmelden oder zur Substitution anmelden. Diesen Gap verfolgen wir regelmäßig und darum sollte es eigentlich gehen, weil dann, glaube ich, auch ganz fest die breite Masse besser versorgt werden könnte.
Das ist ja recht erstaunlich, dass Leute zum einen die Zusatzqualifikation machen, aber dann quasi nicht in die Anwendung gehen. Woran liegt das denn?
Ja, das liegt in der Tat ein Stück weit an, ich sage jetzt mal, Vorurteilen. Man hört, dass es schwierig ist. Man denkt, naja, wie mache ich denn das mit den Patientinnen und Patienten? Man hat das Gefühl, dass die den Praxisablauf stören. Man sagt, das sind aufwendige Patienten. Ich habe ja genug zu tun. Die Bürokratie ist sehr aufwendig. Bis hin zu tatsächlichen oder Tatsachenberichten, dass es ja auch heute immer noch zu Schwierigkeiten mit der Justiz in einzelnen Bundesländern kommt, was dann am Ende dazu führt, dass in der Tat die Kolleginnen und Kollegen davor zurückschrecken und einfach sagen, ich habe genug zu tun, ich muss mich jetzt mit dem Thema nicht unbedingt noch beschäftigen, weil das bringt mir am Ende für die Praxis nichts. Ich erkenne zwar die Notwendigkeit, aber ich kann es eben schlecht integrieren.
Ja, Stichwort Vorurteil. Manche Menschen denken dann ja wirklich an ganz, ganz klassische Junkie-Klischees, wenn sie Drogenersatztherapie oder Substitutionstherapie hören. Wie sind denn die Patienten wirklich?
Ja, die Patienten sind aufwendig. Das ist schon so. Und sie sind aber ganz unterschiedlich. Sie sind sehr vertrauensvoll. Das will ich wirklich sagen, wenn man mit den Patientinnen und Patienten auch vertrauensvoll umgeht. Sie sind schwer zu führen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist aber Inhalt einer Suchterkrankung. Das ist bei allen Suchterkrankungen so, nicht nur bei den drogenabhängigen oder heroinabhängigen Patientinnen und Patienten, die ja die einzigen sind, die Opioidabhängigkeit, die auch in die Substitution geht. Das sind ja noch eine Menge mehr an Suchtpatienten, die wir so betreuen und behandeln, wo es eben keine Substitutionsmöglichkeit gibt. Aber man kann die Patientinnen und Patienten eben mit einer klaren Führung gut strukturieren und man muss immer wieder auf die Patientinnen und Patienten eingehen. Und ich habe ein Spektrum von Patienten. Ich habe Patienten, die in der Tat noch sehr labil sind, die auch immer wieder Nachfragen brauchen, die dann in entsprechend weitere Therapien eingespeist werden müssen. Und ich habe Patienten, die an der Arbeit nachgehen unter Substitutionstherapie, die also völlig integriert sind. Dort ist das, ich verharmlose das jetzt ein bisschen, es ist eben nicht wie eine Blutdrucktablette, das muss man trotzdem sagen, aber es ist eine Führung einer chronischen Erkrankung und das müssen wir einfach auch so wahrnehmen.
Mit was substituieren Sie denn in erster Linie?
Ja, ich substituiere im Prinzip mit allen zur Verfügung stehenden Präparaten, außer mit Depotpräparaten für die Patienten, die jetzt länger weg sind. Bin ich gerade bei der Besprechung, eventuell in Depotpräparat zu wechseln, weil es ist schon sehr aufwendig, gerade wenn sie auf Montage sind und die Landesgrenzen überschreiten müssen damit.
Wie viele Patientinnen und Patienten sind denn bei Ihnen in Substitutionstherapie?
Naja, über die Jahre hinweg waren es mittlerweile mit Sicherheit so um die, wir sind eine kleine Substitutionspraxis, will ich an dieser Stelle sagen. Es gibt ja die Großpraxen, die in der Tat dann eine riesige Menge an Patientinnen und Patienten abdecken. Aber wir sind eine kleine Praxis und über die Jahre hinweg habe ich summa summarum circa 30 Patienten substituiert. Das ist, wie gesagt, ein aufwendiges Thema, weil man muss auch immer den Zusammenhang mit den Apotheken finden. Und wir sind ja eher in der ländlichen Region. Da ist es nochmal schwieriger, weil die Patienten zu uns kommen müssen. Dann muss für die tägliche Vergabe die Apotheke gesucht werden, damit die nicht jeden Tag weite Strecken fahren müssen, um Substitut zu holen. Das ist schon dann etwas anderes als in einer Großstadt.
Welche Drogen dominieren denn da heutzutage in der Opioidabhängigkeit? Ist Heroin noch das große Thema?
Ja, ich glaube, das ist regional ganz unterschiedlich. Ich bin ja in Wurzen bei Leipzig und da sage ich immer, das mag jetzt polemisch klingen, aber wir waren eigentlich ganz zufrieden, dass wir, das will ich in An- und Ausführungsstrichen setzen, das zufrieden, dass wir in der Tat in Leipzig eine gewisse Heroin-Hochburg hatten. Und dann gab es polizeilich-politische Veränderungen, die dazu führten, dass also wir aus dem Heroin übergeschwenkt sind in das Crystal, was dann, weil die Heroinzugangswege ein Stück weit begrenzt wurden. Und das ist natürlich wesentlich schlechter zu führen. Dennoch haben wir eine Menge an heroinabhängigen Patientinnen und Patienten, die dann in die Substitution kommen. Und es sind jetzt weniger die Patienten, wir haben das ja erweitert, die primär Methylidin oder Fentanyl oder ähnlichen Dingen kommen, sondern es geht wirklich primär erstmal um die Heroinpatientinnen und Patienten. Die Öffnung wird sicherlich stattfinden, weil wir ja genau wissen, dass gerade Fentanyl oder Tilidin oder Tramadol sehr gern auch als Ersatzmittel genutzt wird oder primär als Einstiegsmittel genutzt wird. Ich denke, da wird sich eine Veränderung ergeben. Ansonsten haben wir eine Menge andere, vorwiegend natürlich Crystal, wir haben das Cannabis, wir haben die anderen synthetischen Drogen, die quasi nicht substituierbar sind. Das ist ja richtig. Ne? Es geht in der Substitution um Opioide und das ist so wie besprochen gerade.
Und wie behandeln Sie denn die anderen Drogenabhängigen, die nicht substituierbar sind? Also Beispiel Crystal.
Ja, das ist eine Schwierigkeit. Da gibt es eine Leitlinie im Übrigen dazu. Das will ich an dieser Stelle sagen, für alle, die sich da etwas intensiver damit befassen wollen, was mich sehr freuen würde. Diese Patientinnen und Patienten sind sehr, sehr schwer zu behandeln, weil wir relativ frühzeitig den Verlust der tatsächlichen Realität sehen bei den Patientinnen und Patienten. Sie leben in ihrer, ich sage jetzt ganz platt, in ihrer eigenen Welt. Dort hineinzukommen, ist ganz schwierig, das zu öffnen, sie zu öffnen für eine Therapienotwendigkeit und dann am Ende wieder sie dahin zu bringen, dass sie sich auch in Therapie begeben. Das ist eine Krux. Die Patienten sind sehr häufig nicht therapietreu. Da braucht es immer wieder ganz intensive Einflussnahme und wir haben, und das ist das große Problem, wir haben eben auch zunehmend oder deutlich zunehmend seit einigen Jahren ein Mischgebrauch an Drogen, also Drogen haben ja unterschiedliche Auswirkungen und die Patientinnen und Patienten und auch die Substitute haben unterschiedliche Auswirkungen und die Patientinnen und Patienten versuchen dann zum Beispiel die Müdigkeit, die auftritt durch bestimmte Substitute wieder mit Crystal wegzukriegen, sodass wir also einen Beigebrauch haben, der doch beachtlich ist und dann zu entsprechenden Auswirkungen führt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, die Patientinnen und Patienten, auch wenn das aufwendig ist, in enger Überwachung zu haben.
Können Sie mal ein Beispiel geben, wie genau Sie substituieren?
Also da gibt es keine Formel, sondern da muss man schauen, dass man entweder den Patienten hineindosiert. Das heißt also, der Patient kommt, man bespricht natürlich mit dem Patienten, dass das Heroin da mal wegnehmen muss. Man kann so ein bisschen einen gewissen Anhalt finden, aber das ist von der Menge des Heroins schließen auf die notwendige Menge des Substituts. Das ist aber für jeden Patienten unterschiedlich. Da gibt es keine richtigen Umrechnungsformeln. Zumindest habe ich noch keine gefunden, die passt. Und dann muss man schauen, vor allen Dingen, und das in der nächsten Überwachung, wie stark bleibt der Suchtdruck? Nimmt der Patient noch was dazu? Muss man entweder höher gehen? Muss man niedriger gehen? Das ist ja genau der Punkt, dass wenn die Patienten in bestimmte Konfliktsituationen kommen, wo die Gefahr besteht, dass sie wieder einen Rückfall erleiden, dass man da zum Beispiel vorher schon das Substitut nach oben nimmt, um tatsächlich den Suchtdruck zu beherrschen und zu behandeln. Das ist ja alles auch Inhalt der neuen Richtlinie. Das ist möglich mit der neuen Richtlinie, die wir vor einigen Jahren aufgrund der Veränderungen der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung erlassen haben als Bundesärztekammer, dass man in der Tat auch schon vorbeugend mehr Substitut geben kann, wenn sich eine Konfliktsituation beispielsweise ergibt. Das ist es immer hoch individuell. Ich muss eine Dosis finden, die dann für den Patienten passt. Und da ist einem am Anfang vor allen Dingen eine enge Überwachung notwendig.
Wie ist das denn bei Ihnen in der Praxis? Also wie ist die Substitution denn in die Abläufe integriert? Trennen Sie da zum Beispiel zwischen den Warteräumen für nicht abhängige Patienten und opioidabhängige Personen oder macht das irgendeinen Unterschied?
Nein, also wir trennen nicht. Die Praxis ist sehr groß, aber es ist tatsächlich so, dass die Patientinnen und Patienten eher am Ende der Sprechstunde kommen, weil dann eine überwachte Urinabgabe erforderlich ist. Das muss in die Praxisabläufe hinein integriert werden. Aber wenn ein Patient jetzt zwischendrin kommt und ganz dringenden Bedarf hat, dann wird er genauso mit drangenommen wie alle anderen, wird nicht wieder weggeschickt, weil für mich ist die Suchterkrankung eine Erkrankung des Menschen, die aus meiner Sicht in das gesamte Erkrankungsspektrum hineingehört. Das Trennen der Patienten führt zu einer Stigmatisierung, zu einer weiteren Stigmatisierung der Patientinnen und Patienten. Und das halte ich für den im weitesten Sinne Genesungsprozess eher für kontraproduktiv. Die Patienten müssen sich integriert werden. Und das ist ja auch das Ziel der Therapie, dass wir Patienten wieder reintegrieren in den sozialen Ablauf. Und es geht aus meiner Sicht im Grunde schon los mit der Behandlung. Wohl wissend, dass am Anfang der Behandlung mehr Zeit erforderlich ist. Das muss dann entsprechend eingeplant werden. Das ist schwierig. Also ich bin zumindest in der Lage, das den anderen Patienten auch gut zu vermitteln, dass jeder bei mir die Zeit kriegt, die er braucht. Und wenn mal wenig Zeit gebraucht wird, dann ist das gut. Wenn derselbe Patient mal das nächste Mal mehr Zeit braucht, dann kriegt er auch das mehr an Zeit. Und das gilt für alle Patienten. Und ich glaube, so kann man die Praxis gut aufstellen. Und deswegen sind im Übrigen auch oft Wartezeiten in Arztpraxen da. Das verstehen die meisten nicht. Es geht nicht genau taktbar, vor allen Dingen in einer hausärztlichen Praxis, wo mal mehr und mal weniger Probleme durch die Patienten gebracht werden.
Können Sie hausärztlich eigentlich noch mehr tun, um die Leute wieder sozial zu reintegrieren? Also arbeiten Sie zum Beispiel mit Sozialarbeitern zusammen oder gibt es da andere Angebote?
Also die Zusammenarbeit in der Tat mit der Suchthilfe oder den Sozialarbeitern ist im Grunde der wichtigste Punkt. Ich meine, wir haben auch die psychosoziale Betreuung, also die Betreuung der Patientinnen und Patienten ist eine Teamarbeit mit unterschiedlichen Professionen. Nur das Problem ist, dass wir gerade im Bereich Suchthilfe, Sozialarbeiter ja darauf angewiesen sind, dass das auch entsprechend in den Landkreisen, Städten ordnungsgemäß ausgebaut ist. Das hakt. Dort ist oft eine Unterfinanzierung da. Da ändert sich sehr vieles sehr häufig. Die Ansprechpartner wechseln. Und dort muss intensiv noch nachgearbeitet werden. Am besten wäre es allerdings, ich hätte die Kolleginnen und Kollegen sehr viel enger in meiner Praxis angebunden, sehr viel schnellere Wege. Und da gäbe es ja Beispiele, beispielsweise in Österreich, wo der Sozialarbeiter im Primärversorgungszentrum mit dabei ist, wo ich also völlig unkompliziert auch im Teamgespräch, gegebenenfalls sogar alle beide mit dem Patienten sprechen, der Patient entsprechend die Behandlung führen kann, weil es sehr häufig um soziale Probleme geht, die dann wieder dazu führen, dass ein Rückfall da ist oder eine Co-Abhängigkeit da ist oder Ähnliches. Die kann ich medizinisch nicht lösen, sondern da braucht es ganz andere Strukturen, die einfach den medizinischen Bereich dann überfordern oder Ähnliches. Und glaube auch nicht, dass es geeignet ist, so wie wir das auch schon hatten, wenn Ärzte und Ärzte sich zu tief in die Privatsphäre hineinbegeben und am Ende dann mit den Patienten auch Umzüge fahren und Ähnliches. Das, glaube ich, ist nicht unbedingt die geeignete Arzt-Patienten-Beziehung, die wir zur Behandlung brauchen. Da braucht es die entsprechende Distanz.
Also dann auch eine Abgrenzung an einer gewissen Stelle.
So ist das, ja.
Wie reagieren denn andere Patientinnen und Patienten ja auf die substituierten Patienten? Ich meine, vielleicht sind die auch gar nicht erkennbar. Vielleicht denke ich da gerade in Klischees. Das kann natürlich auch sein.
Sie sind schon erkennbar. Ja, sie haben ja bestimmte Verhaltensweisen. Sie sind aber zumindest in meiner Hausarztpraxis sehr gut integriert in den Patientenstamm. Nochmal, sie sind aufwendig, sie sind aber durchaus mit einer ordentlichen Ansprache auch entsprechend, das ist ein blödes Wort, wenn ich das so sage, führbar und lassen sich dort gut integrieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, psychische Auffälligkeiten erlebe ich auch bei nicht abhängigen Patientinnen und Patienten. Also auch da erleben wir ja zunehmend Aggressivität, da ist der suchtabhängige Patient oder der Substitutionspatient manchmal sogar ruhiger als manch anderer Patient, der nicht als Substitutionspatient oder drogenabhängiger Patient oder suchtabhängiger Mensch zu mir kommt. Insofern ist das schon aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich glaube, es hilft uns in der Notwendigkeit, diese Patienten auch tatsächlich als Patienten anzuerkennen, wenn wir sie in die Praxis und die Praxisabläufe gut integrieren. Es ist eine Krankheit und diese Krankheit muss behandelt werden wie jede andere Krankheit. Und wir haben ja, da muss ich gar nicht mal die Suchtpatienten nehmen, dieselben Stigmata versuchen wir ja zu bekämpfen bei psychisch erkrankten Patienten. Dort ist ja ein ähnliches Problem, dass man da eine gewisse Schwierigkeit hat. Und ich gehe mal noch ein Stück weiter und öffne das mal. Wir wissen ja auch, dass bestimmte andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Hauterkrankungen, zu Stigmatisierung führen. Wir müssen aber im Patientenklientel und natürlich auch in der Ärzteschaft wichtigerweise dafür sorgen, dass es keine Stigmatisierung gibt. Und für mich ist der erste Schritt in der Tat die Integration in den Praxisablauf. Mit Beachtung natürlich am Ende der Notwendigkeiten, also zeitentsprechende Abläufe, dann auch, dass man bestimmte Untersuchungen machen muss oder Ähnliches.
Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, dass diese Patienten natürlich nicht unbedingt die therapietreuesten sind. Wie gehen Sie denn mit nicht-adherenten Patienten um oder wie versuchen Sie das, die Situation da zu verbessern?
Ja, wir müssen da erst einmal erörtern, warum denn die Therapietreue nicht besteht, was für Hürden da sind, ob die Hürden in der Erkrankung selber liegen. Sind wir nochmal dann bei den Patienten, die also wirklich realitätsfern sind durch die Drogen. Ich glaube ganz fest, dass ich mindestens 10 Patienten in meiner Praxis habe, die eine Cannabispsychose haben und deswegen überhaupt nicht ansprechbar sind. Dort habe ich natürlich keine Substitutionsmöglichkeit oder für Therapie ansprechbar sind. Und muss dann entsprechend der Situation reagieren. Also das geht von strenger und straffer Führung bis hin natürlich auch mal zu dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt gucken wir mal, was gab es denn für ein Problem, wie geht es denn weiter? Und wenn es aber dann irgendwann nicht mehr weitergeht, dann muss man auch zu dem notwendigen Griff übergehen und sagen, okay, dann musst du jetzt aus der Substitution raus, das geht jetzt nicht mehr so, du kannst jetzt nicht mehr Mengen an Beigebrauch machen. Bis hin zu dem Punkt, wenn ich junge Mütter mit Kindern habe, dass ich das Jugendamt einschalten muss in diesem Moment, dass die Kinder geschützt sind. Und auch das ist ja ein großes Thema, wo sehr viel Unsicherheit herrscht. Darf ich das nicht? Als Arzt, gerade in diesem Feld, da bin ich offen mit meinen Patienten und sage denen, passt auf, wenn das so und so ist, dann müsst ihr auch erwarten, dass ich euch das Jugendamt schicke, dass die Kinder geschützt sind. Und das sind Dinge, zu denen wir einfach übergehen müssen. Und das Hauptproblem ist einfach das Thema Disziplin. Disziplin mit sich selbst, Struktur im Leben. Und diese Struktur muss ich herstellen. Deswegen ist das Ziel eigentlich Wiedereingliederung in Arbeit oder Strukturierung des Tagesablaufs ist eigentlich das Wichtigste, um aus der Sucht herauszukommen. Das gilt aus meiner Sicht für alle Abhängigkeitserkrankungen.
Wie hoch ist denn zurzeit so die Belastung mit Komorbiditäten, also die klassischen Infektionskrankheiten, Hepatitis B, C, HIV? Haben die abgenommen? Sind die besser unter Kontrolle?
Ja, sie sind gut unter Kontrolle, das würde ich schon sagen. Zumindest aus meiner Sicht. Meine ex-heroinabhängigen Patienten haben alle eine Hepatitis C und das muss kontrolliert werden. Ich habe glücklicherweise keinen mit HIV darunter. Das wird auch natürlich regelmäßig angeguckt. Das muss regelmäßig geschaut werden. Mindestens am Anfang wenigstens einmal. Und dann muss man aber trotzdem zwischendurch immer mal gucken, ob da wieder was aufflammt. Aber die Erkrankungen kann man heutzutage wirklich gut kontrollieren. Auch da ist es aber wichtig, dass die Patienten therapieadherent sind, dass sie sich in die Behandlung begeben, was in einzelnen Praxen in der Praxis selber erfolgt, in den Großpraxen vor allen Dingen. Ich kooperiere da eher mit den Infektologen, um tatsächlich auch dort nochmal ein anderes Know-how mit einzuführen. Und da braucht es eben tatsächlich dann die Adhärenz der Patienten.
Beobachten Sie bei Drogenabhängigen eine Art Renaissance alter Infektionen, also TBC, Syphilis, Gonorrhoe?
Bis jetzt noch nicht. Zumindest nicht bei meinen Patienten. Und ich habe auch noch keine richtigen Anhaltsdaten dafür, dass es eine besondere Steigerung an solchen Erkrankungen im Bereich der Suchtpatientinnen und Patienten gibt. Wir haben einen allgemeinen Anstieg dieser Erkrankungen durch unterschiedliche Gründe.
Ja, die Betreuung von den Patientinnen und Patienten erfolgt ärztlich natürlich durch Sie, aber Ihr Team ist ja wahrscheinlich auch eng eingebunden, Ihre medizinischen Fachangestellten. Welche Tätigkeiten übernehmen Sie denn selbst und was können Sie da delegieren?
Ja, also ich übernehme auf alle Fälle erstmal die Diagnosestellung, das ist natürlich klar, die Anamneseerhebung, die intensive Anamneseerhebung, vor allem die psychosoziale Anamneseerhebung. Nichtsdestotrotz ist da auch ein Teil von diesen Punkten bei den medizinischen Fachangestellten, die ja immer den Erstkontakt haben. Das ist ganz wichtig, es wird häufig vergessen, dass die medizinischen Fachangestellten eine immens große Rolle spielen in den Praxisabläufen. Die sind schon dafür verantwortlich, auch Gefahren zu erkennen. Also das sehe ich ja in meinem Zimmer nicht, wenn der Patient in die Sprechstunde kommt oder wenn er am Telefon ist oder Ähnliches, dann ist die hohe Verantwortung bei den medizinischen Fachangestellten, die den Erstkontakt darstellen und dann quasi filtern müssen, ist Gefahr im Verzug oder ist alles soweit in Ordnung oder muss ich jetzt den Doktor informieren oder muss ich es nicht tun? Und insofern darf das nicht gering geschätzt werden, was da in der Tat abläuft. Das sind, sagen wir mal, die allgemeinen Tätigkeiten. Natürlich lege ich die Therapie fest und natürlich lege ich fest, wenn es hoch oder runter geht. Wenn es aber um die Frage geht, alleine der Laborkontrolle, der überwachten Urinentnahme oder der Blutentnahme oder der Speichelprobe, dann ist das Aufgabe natürlich der medizinischen Fachangestellten. Und die medizinischen Fachangestellten sind auch in aller Regel zur Vorbereitung der Rezepte bei mir verantwortlich. In den Praxen, wo auch Vergabe stattfindet, erfolgt ja die Vergabe auch über die medizinischen Fachangestellten, sodass also dort nochmal sehr viel mehr auch Augenmerk darauf gelegt werden muss. Aber das halte ich für eine Notwendigkeit insgesamt in der Erkennung von übermäßigem Alkoholgebrauch oder Ähnlichem im Zusammenhang mit der Substitutionstherapie, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Also es gibt ein riesen Aufgabengebiet für die medizinischen Fachangestellten, was so oder so auftritt. Wir haben dazu ja auch ein Musterfortbildungskurriculum in der Bundesärztekammer, was ein Stück dahin führen soll als Assistenz in der suchtmedizinischen Praxis für die medizinischen Fachangestellten. Und die ärztliche Tätigkeit ist in der Tat dann am Ende Anamnese, Diagnose, Therapiefestlegung, Therapieüberwachung und dann eventuell im Zusammenhang mit den medizinischen Fachangestellten dann zu schauen, was ist denn eventuell zu machen, was ist wie zu machen.
Was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, wohl gäbe es noch Verbesserungspotenzial in der suchtmedizinischen Versorgung? Jetzt mal abgesehen von der Sozialhilfe, die an vielen Stellen fehlt, wie Sie es vorhin berichtet haben. Aber gibt es sonst politisch, wirtschaftlich noch Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da müsste man wirklich was tun?
Ja, es braucht, glaube ich, und das will ich an erster Stelle sagen, in der Gesellschaft erstmal eine Akzeptanz, dass wir mit Suchterkrankungen in der Tat anders umgehen. Das ist derselbe Kampf, wie wir ihn geführt haben und immer noch führen bei psychischen Erkrankungen. Ich ziehe da immer eine Verbindung. Natürlich sind Suchterkrankungen ein Stück Teil psychischer Erkrankungen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir haben dort sehr viel mehr Verknüpfung auch mit somatischen Erkrankungen bei Suchtpatienten. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, das will ich an dieser Stelle sagen, einen falschen Weg eingeschlagen haben. Wir haben einen falschen Weg eingeschlagen, indem wir Drogen verharmlosen. Ich sage da jetzt das Wort Medizinalcannabis und Cannabis zum Freizeitgebrauch. Das verharmlost die Wirkung des Cannabis in erheblicher Art und Weise und führt zu einem nonchalanten Umgang mit all diesen ganzen Sachen. Und ich glaube schon, wir müssen sehr viel mehr sagen, was das macht. Und ich finde es bedenklich, wenn also schon so Aussagen kommen, na, den und den Experten laden wir da nicht ein, da wissen wir ja zu dem und dem im Gespräch, ich bleibe mal auf der politischen Ebene, weil da wissen wir ja schon, was dabei rauskommt. Wir beschäftigen also mit den unangenehmen Dingen, wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Das ist das eine. Das ist also die politische Geschichte. Wir haben politisch mit juristisch in Verbindung zu bringen. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt auch heute immer noch bei aller Freiheit der Jurisprudenz, aber aus unserer Sicht in einzelnen Teilen Deutschlands eine Falschauslegung der Richtlinie der Bundesärztekammer. Das Behandlungsziel hat sich von der absoluten Abstinenz geändert in eine Wiedereingliederung durchaus mit Substitution. Oberstes Ziel ist natürlich die Behandlungs-, also die Substitutfreiheit, die Drogenfreiheit und Substitutfreiheit. Das ist aber nicht machbar in allen Fällen. Deswegen gibt es ja auch andere Behandlungssettings mittlerweile, also bis hin in die Pflegeheime, da die Patienten also durchaus mittlerweile älter werden. Und es gibt trotzdem noch Juristen in Deutschland, Staatsanwälte in Deutschland, die Ärztinnen und Ärzte verfolgen, weil sie also eine langfristige Behandlung vorsehen und gegebenenfalls auch nicht sofort absetzen, wenn ein Beigebrauch stattfindet, so wie das früher vorgeschrieben gewesen ist. Und da braucht es aber auch eine Erweiterung der gesellschaftlichen Sichtweise auf die Suchterkrankung und die Komplexität der Suchterkrankung und auch das Erkennen in der Gesellschaft, dass Suchterkrankung nichts ist, was ich mal schnell mit einer Tablette behandle, sondern was wirklich aufwendig ist und was aber aus meiner Sicht wirklich zum gesellschaftlichen Frieden beiträgt, denn Ausgrenzung trägt nie zum gesellschaftlichen Frieden bei. Mir geht es eher tatsächlich um die Frage, wie ist die Anerkennung und wie ist der Umgang in der Gesellschaft mit suchterkrankten Menschen? Und da brauchen wir einen aus meiner Sicht völlig neuen Ansatz, der klar benennt, was das Problem ist und der klar benennt, wie die Möglichkeiten der Behandlung sind und dann auch sagt, okay, die Patienten sind zu integrieren, sie sind krank wie jeder andere Mensch auch, sie haben Aufwendigkeit in der Behandlung der Erkrankung und es braucht aber nicht nur die Einrichtung, sondern es braucht auch die Mitarbeit der Patienten. Deswegen muss auch den Patienten klar gesagt werden, dein Problem ist beispielsweise der Verlust an Disziplin in deinem Leben, der Verlust an Struktur in deinem Leben. Du brauchst wieder Struktur, du brauchst Disziplin und du musst es erstmal lernen, wenn du es von Kindesbein an nicht mitbekommen hast, weil man aus einem problematischen Haushalt stammt oder ähnliche leider Vorgeschichten hat, dann kann ich nicht sagen, okay, das ist eben so und dann hast du jetzt Pech gehabt, sondern meine Aufgabe als Arzt ist einfach, mich dem Patienten anzunehmen und das Möglichste zu tun. Es braucht aber dann auch immer die Mitarbeiterpatienten.
Haben Sie abschließend noch einen Tipp, den Sie Kolleginnen oder Kollegen mitgeben würden, die vielleicht überlegen, sich suchtmedizinisch zu qualifizieren?
Ja, der Tipp ist ganz einfach. Macht einfach los, es ist nicht schlimm. Und habt eine breite Brust.
Sehr schön. Ja, das ist natürlich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch und die spannenden Einblicke.
Gerne. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen.
Ja, dankeschön.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge genauso spannend fanden wie wir. In 2 Wochen geht es dann wie immer weiter mit O-Ton Allgemeinmedizin. Dann spricht meine Kollegin Anushka Wasner über den Umgang mit Wissenschaftsskeptikern in der Sprechstunde. Hören Sie gerne rein.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.